Ja, vielen Dank, Lukas. Es ist auch für mich eine ganz große Freude, heute Morgen hier zu sein. Ich werde ab und zu mal vorgestellt, aber so wurde ich noch nie vorgestellt, mit meinem Flair fürs Italienische. Meine Mutter war ja Italienerin und ich bin halber Italiener, nicht halb, also vom Blut her halber, aber ich habe das doppelte Bürgerrecht, also ich bin eben ein ganzer Italiener und ein ganzer Schweizer. Es gibt nicht mehr sehr viel, worauf man stolz sein kann in Italien, wenn man so die Entwicklungen ansieht in der Politik und in der Wirtschaft. Aber ich habe Hoffnung, dass es auch dort eine Erweckung gibt. Es gibt sehr viele starke Gemeinden auch in jenem Land. Wir sind ja als SPM auch engagiert in Italien, in Turin, mit einer Gemeinde, die sich wunderbar entwickelt hat in den letzten Jahren, fast einem Jahrzehnt. Und jetzt beginnen wir im Südtirol wieder mit einer Arbeit, wo wir Kontakt bekommen haben. Und es ist eine große Freude, dass wir als SPM in vielen Ländern auch tätig sein dürfen. Ja, danke, dass ich hier sein darf für diesen speziellen Tag mit der Segnung der Schüler. Da bin ich ganz besonders gespannt darauf. Und dann natürlich mit der Einsetzung von Stefan, mit Muriel zusammen auch für ihren wichtigen Dienst. Und ich staune immer wieder, wenn ich in eine Gemeinde komme, wie der Heilige Geist so alles orchestriert. Wisst ihr, wir Pastoren reden miteinander ganz wenig darüber, wenn es darum geht, was ich zum Beispiel hier predigen soll an diesem Morgen. Ich kriege fast nie ein Thema, wenn ich irgendwo bin und schätze das auch, finde das sehr pfingstlich. Und ich bin dann selbst herausgefordert, ob das, was ich innerlich gehört habe, auch übereinstimmt mit dem, was der Heilige Geist so als Faden in einen Gottesdienst hineinbringt. Und wir sind heute Morgen, es geht nicht um mich, dass ich es getroffen habe oder so, sondern irgendwo hat der Heilige Geist etwas koordiniert. Weil meine Botschaft genau auch in diese Richtung geht. Gut, ihr sagt jetzt vielleicht, okay, wir wissen 80 Jahre SPM dieses Jahr, Regionalkonferenz, Thema Miteinander und so, schwingt überall ein bisschen mit. Aber unabhängig von dem ist es mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen, auch an diesem Morgen, aufgrund dessen, was wir in der Bibel lesen und verstehen können, wie faszinierend und bereichernd, herausfordernd und glücklich es ist, wenn eine Gemeinde versteht, dass sie miteinander berufen sind zu dienen. Wir haben Entwicklungen in der Kirchengeschichte, die genau in die andere Richtung gegangen sind. Es gab eine Zeit lang den Klerus, die haben gedient, die haben alles gemacht. Und die Leute sind nur gekommen und haben gehört oder aufgenommen und geglaubt. Manchmal haben sie auch nicht geglaubt. Ein paralleles Leben geführt, ein geistliches Leben in der Kirche und ein weltliches Leben daneben und so weiter. Und es ist mit ein Zeichen dieses vergangenen Jahrhunderts, dass der Heilige Geist diese Gemeinsamkeit wiederhergestellt hat. Und in diesem Zusammenhang möchte ich einen Text lesen aus Nehemia. Nehemia ist ein ganz, ganz spannendes Buch, ein Buch, das uns beschreibt, wie Gott wiederherstellt, wie er nicht aufgibt, auch dann, wenn irgendwo die Entwicklungen in einem Volk, oder wir würden das jetzt übertragen ins Neue Testament, in einer Gemeinde, stehen geblieben sind oder aufgehalten wurden oder vernachlässigt wurden. Er sucht immer wieder Menschen, die ganz neu diese wiederherstellende Botschaft und diese erneuernde Kraft hineingibt. Und darum habe ich für jede Gemeinde unserer Bewegung und jede Gemeinde in der Schweiz, egal je welcher Denomination, wie altväterisch oder weg vom Fenster sie auch aussehen mag, eine gewaltige Hoffnung. Ihr seid nicht so eine Gemeinde, zum Glück. Aber ich bin lange genug in der Gemeindearbeit gewesen und weiß, es gibt in der Gemeindearbeit Höhen und Tiefen. Es gibt wunderbare Phasen und es gibt ganz, ganz schwierige Phasen. Und ich bin überzeugt, der Heilige Geist will mit unseren Gemeinden Geschichte schreiben, auch hier in diesem Land. Und ihr seid auf einem guten Weg und da möchte ich euch noch ein bisschen zusätzlichen Kick geben. Lesen wir Nehemia Kapitel 3 von Vers 1. Eigentlich müssten wir sehr, sehr weit lesen, aber ich möchte nur die ersten 5, 6 Verse lesen. Ihr merkt dann schon, warum. Der Hohepriester Eliaschib und seine Brüder, die Priester, machten sich ans Werk und bauten das Schaftor auf. Sie setzten die Balken ein und brachten die Torflügel an. Sie bauten weiter bis zum Turm der 100, setzten die Balken ein und kamen bis zum Turm Hananel. Anschließend bauten die Männer von Jericho und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Das Fischtor bauten die Söhne von Senah. Sie setzten die Balken ein, brachten die Torflügel, Riegel und Speerbalken an. Neben ihnen arbeitete an der Instandsetzung Meremoth, der Sohn Urias, des Sohnes Kotz. Daneben arbeitete Meschulam, und jetzt könnten wir durchgehen, heißt immer daneben, 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 daneben. Und mit diesem daneben ist nicht gemeint, wenn man auf dem Schießplatz die Scheibe nicht trifft, sondern daneben, bei der Seite, nebeneinander, haben diese Leute gebaut an dieser Mauer. Wir wissen, dass das Alte Testament sehr viele Gleichnisfunktionen hat oder Bilder hat, die auf das Neue Testament dann zutreffen. Hier geht es um den Wiederaufbau von Jerusalem, aber es ist ein gewaltiges Bild darauf, wie wir als Gemeinde unterwegs sein können. Manchmal fragt ihr euch auch, warum hat es so komische Abschnitte in der Bibel? Nicht auch hier, also der komischste Abschnitt ist sicher Chronik. Das ist der Seite den, der den, der den, der den, Seite 1, Seite 2, Seite 3. Und wir denken, hier haben wir wieder so eine Liste. Der baute, der war der Sohn von dem und mit seinen Töchtern und der war der und der war der und der war der. Die werden alle erwähnt. Und wir fragen uns, warum diese langen Listen? Und es ist eine wichtige Botschaft. Gott sieht jeden Einzelnen und er kennt jeden Einzelnen und er zählt in seinem Werk auf jeden Einzelnen. Darum ist die Bibel manchmal so voll von all diesen Listen, damit wir merken, er hat uns nicht vergessen. Nun, Nehemiah, wenn wir jetzt an den Anfang des Buches gehen würden, würden wir diese faszinierende Berufungsgeschichte von Nehemiah sehen. Nehemiah wurde bewegt vom Heiligen Geist. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Mann hatte einen der besten Jobs, den es gab in jener Zeit. Und es ging ihm wahnsinnig gut. Und er riskiert alles, er gibt alles auf, weil er vom Heiligen Geist bewegt ist, von dieser Sicht, Gott will wiederherstellen. Gott will ihn brauchen, um das geistliche Werk seines Reiches voranzubringen. Und er ist innerlich bewegt von dem. Und er sieht, ich muss dieser innerlichen Bewegung Priorität geben. Und weil er bewegt war vom Heiligen Geist, betete er, fastete er und bekam eine Sicht von dem, was Gott tun wollte. Und er riskiert dann sein Leben und geht zum König und sagt, ich möchte gerne nach Jerusalem gehen und die Stadt aufbauen. Nun musst du dir vorstellen, dieser König hatte Jerusalem erobert. Und der Nehemiah geht und sagt, lieber König, bin in deinem Dienst und so, und ich möchte die Stadt, die du erobert hast, wieder aufbauen. Weißt du, was das heißt? Er riskierte alles, er war bewegt vom Heiligen Geist. Aber, wenn wir dann weitergehen, alles Wunder, das ist eine Predigt für sich. Schließlich ist er in Jerusalem und er sieht, das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, das, was der Heilige Geist bewegen möchte, kann ich nicht allein. Ich habe ein gewisses Potenzial. Aber wenn wir vorangehen wollen im Reich Gottes, wenn wir das Potenzial nutzen wollen, dann brauchen wir alle. Und ich liebe die Frutiger, ich habe euch, jetzt ist gerade nicht mehr projiziert, ich habe euch mal als Beispiel in einem Aufsatz zum Thema Generationen gehen zusammen, den ich schreiben musste für ein Lehrmittel, habe ich gesagt, es gibt eine Gemeinde im Berner Oberland, die haben einen englischen Slogan, das war noch vor 10, 15 Jahren, als ich das schreiben musste. Stellt euch vor, im Berner Oberland, die haben einen englischen Slogan, also einen englischen Satz so über ihren, als Ziel ihrer Gemeinde formuliert. All Generation Church.
Und ich liebe das. Gott will alle Generationen brauchen. Er will die Alten und die Jungen und die Armen und die Reichen. Wir sehen das dann gerade hier in diesem Text. Er will alle brauchen, weil sein Werk nur dann vollendet werden kann, wenn jeder an seinem Ort die Aufgabe tut, die Gott ihm gegeben hat. Das ist gewaltig. Und ich möchte das auch für Stefan und Muriel sagen. Ihr habt einen bestimmten Platz bekommen hier in diesem gewaltigen Werk. Aber nicht nur ihr, sondern jeder Einzelne, der hier sitzt, hat einen bestimmten Platz bekommen. Und das Geheimnis ist, diesen Platz ausfüllen im Glauben, in der Liebe, in der Kraft, die wir bekommen haben, und mitzuerleben, wie der Herr mit uns vorangeht. Dieser Nehemia, er sieht dann, dass er es allein nicht macht. Und dann geht er zum Volk. Und die Leute sind enttäuscht. Sie sind entmutigt. Sie haben eine Vergangenheit, eine Geschichte. Die sagen, ja, Nehemia, wenn du wüsstest. Ja, wir sind doch so viele, sind durchgegangen. Bei uns klappt es nicht. Bei uns wird nie irgendetwas Großes geschehen. Wir haben nicht die Kraft, diese Tore wieder aufzubauen. Er fand sehr viel Enttäuschung. Und Nehemia weiß, er muss zuallererst das Volk gewinnen. Erst wenn er das Volk gewinnt, kann er diese göttliche Vision auch umsetzen. Und das ist für uns als Leiter in den Gemeinden, seien wir Pastoren, Pastoralassistentinnen, Älteste oder Gruppenleiter oder was auch immer, ist es sehr entscheidend, dass das, was Nehemia getan hat, dass wir das auch tun. Wir müssen die Menschen gewinnen, damit sie diese Vision aufnehmen, damit sie geistlich offen bleiben, damit sie vorangehen und ihr Potenzial nutzen. Diese Menschen bei Nehemia, die waren dann auch bereit, das aufzunehmen. Die haben nicht gesagt, Nehemia, komm, wo kommst du her? Geh wieder nach Hause, also bitte. Geh zu deinem König und mach deinen Job. Und die haben gemerkt, dass Gott etwas tun will. Und sie haben sich innerlich auf den Weg gemacht. Sie haben ganz langsam Hoffnung geschöpft. Sie haben gedacht, ja, vielleicht will Gott doch noch etwas bewegen. Vielleicht ist die Geschichte, die wir bis jetzt erlebt haben, doch nicht sein letztes Wort. Und das fasziniert mich. Ich habe sehr viel erlebt mit Gott. Ich habe ganz starke Phasen erlebt mit Gott persönlich. Ich habe gesehen, wie Jesus Hunderte von Menschen gerettet hat. Aber ich habe auch andere Phasen gesehen. Und wisst ihr, als ich hier da saß heute Morgen, ich kann euch nicht den ganzen Zusammenhang erzählen, aber es ist wieder neu eine Sehnsucht gekommen. Herr, kannst du das nochmals tun? 80 Jahre SPM, ich hoffe, ihr habt das Buch gesehen oder vielleicht schon gelesen, sind viele fantastische Geschichten drin und wir sagen, schön. Und in mir brennt ein Feuer. Kannst du das nochmals tun, Herr? Nicht einfach kopiert, sondern kannst du das nochmals stärker tun? Und das war bei Nehemia genau auch der Fall. Die Leute waren da und plötzlich fing dieses Feuer an zu brennen. Und sie sagten, ist zwar verrückt, was der Nehemia will, ist ja unglaublich, der will die Stadtmauer wieder aufbauen. Aber könnte nicht Gott da drin sein? Und sie nehmen diese Erneuerung auf. Liebe Freunde, Gott ist nicht am Ende mit dem, was er auch mit eurer Gemeinde hier an diesem Ort tun will. Gott ist nicht am Ende mit dem, was er in der Schweiz tun will. Und lasst uns nicht entmutigt sein, wenn irgendwo an irgendeinem anderen Ort eine gewaltige geistliche Bewegung losbricht. Okay. Wir sehen hier in dieser Geschichte, dass die Stadtmauer nur deshalb gebaut werden konnte, weil jeder an seinem Ort seine Aufgabe wahrnahm. Und nicht sagte, wow, schau mal, der hat den Turm aufgebaut und ich habe nur das Schaftor. Sondern sie wussten, es geht um dieses Ganze. Wir müssen die Mauer schließen. Und die schließen wir nur, wenn jeder an seinem Ort seine Aufgabe erfüllt. Und liebe Freunde, es gibt ein wunderbares Bild in der Bibel, im Neuen Testament, wo genau diese Wahrheit wieder aufgenommen wird. Und das ist
hängt zusammen mit den geistlichen Gaben, mit dem großen Kapitel über die geistlichen Gaben, mit 1. Korinther 12, 1. Korinther 14. Und das ist das Bild des Leibes. Und hier haben wir genau die gleiche Wahrheit wie hier an dieser Mauer. Ein Leib funktioniert nur dann, wenn jedes einzelne Glied seine Aufgabe wahrnimmt. Und wir merken das gar nicht. Wenn wir gesund sind, ist uns das so normal. Sagen wir, ja, ist klar, oder? Ich kann atmen ohne Probleme, mein Blut zirkuliert, mein Hirn funktioniert und und. Und wenn dann mal etwas nicht funktioniert, dann merken wir, wie stark wir beeinflusst sind, wenn ein Glied oder ein Organ die Aufgabe nicht mehr erfüllt. Das kann bis hin zum Tod führen. Manchmal sind es auch ganz kleine Sachen. Und wir haben dieses schöne Bild des Leibes. Jeder ist ein Glied am Leib Christi. Jesus ist das Haupt. Und es gibt Glieder, die haben sichtbarere Funktionen, wie ein Pastoralassistent. Und es gibt Glieder, die haben weniger sichtbare Aufgaben, wie zum Beispiel Leute, die eine Gebetsgruppe leiten oder was auch immer. Aber es ist der Herr, der jedes einzelne Glied segnet und braucht und inspiriert und voranbringt. Nun, zurück zu diesem Mauerbau. Alle bauten mit. Die geistlichen Leiter gingen voran. Es beginnt mit den Priestern. Die geistlichen Leiter, die haben zuerst angepackt. Die waren nicht in ihren Elfenbeintürmen und in ihren Büros und haben gesagt, man sollte das machen und das und vielleicht wäre das noch gut und haben da einen Boten geschickt. Die sind hingegangen und haben selbst angepackt. Und ich sage das zu den Pastoren, die hier sind und Mitgliedern des Ältestenrates und auch zu euch als Älteste in der Gemeinde. Liebe Freunde, lasst uns vorangehen. Wann hast du dein letztes evangelistisches Gespräch gehabt? Meins liegt eine Woche zurück. Auch schon lang eigentlich, oder? Wir können nicht nur theoretisieren, lasst uns tun, was zusammenhängt mit dieser großen Vision, die Jesus Christus uns gegeben hat. Geht hinaus in alle Welt und predigt das Evangelium allen Völkern. Sagt ihnen, dass Jesus sie liebt. Sagt ihnen, dass es eine Lösung für die Sünde gibt. Die Leiter sind vorangegangen. Und im Vers 3 sehen wir dann die Familien. Darum gefällt mir All Generation Church. Die Familie nicht aufsplitten, sondern sie hat ein Zuhause in der Gemeinde. Und für die Frauen nicht, man sagt dann immer, ja, die Bibel ist so pascherhaft, ist so männerorientiert und so. Die Töchter werden explizit erwähnt im zweiten Vers. Die Töchter, die haben auch mitgebaut. Ganze Dörfer haben mitgebaut. Alle Leute waren wichtig. Und wenn du weiterliest, dann siehst du, dass aus allen sozialen Schichten Menschen gebaut hat. Ich liebe jenen Abschnitt so ab Vers 8. Die Goldschmiede, weißt du, das sind die Feinarbeiter, die auf den Hundertstel Millimeter. Und dann stehen die da und sagen, das ist mit dem Reich Gottes, was muss ich machen? Einen Stein heben? Ja, bist du eigentlich verrückt? Du weißt, meine Finger mache ich ja kaputt und so. Das war nicht wichtig. Sondern wichtig war, jetzt müssen wir an dieser Stadtmauer bauen und ich hänge mich rein. Die Salbenmischer, die Apotheker, die Stadtbeamten werden alle erwähnt. Die Priester, die Händler. Ich möchte euch einfach Mut machen und sagen, egal welche Kompetenzen du hast, egal was für eine Ausbildung hast du hast, egal welchen Beruf du ausführst, egal wie du dich selbst einschätzt, die Bibel macht uns klar, wir sind Glieder am Leib Christi, wir sind Teil seines Reiches und für jeden hat Gott eine Aufgabe. Denke nicht, du hättest zu feine Hände oder deine Begabung könne man nicht brauchen. Und dann war der Mauerbau natürlich geplant und koordiniert. Das sehen wir hier auch. Also Nehemia hat nicht einfach gesagt, ja, hier ist ein Steinhaufen, jetzt fangt mal an, oder? Sondern er hat koordiniert. Er hatte die Schau, was geschehen musste. Und die Leute nahmen dieses geistliche Feuer auf und sie vertrauten ihm. Und er hat dann eben die richtigen Leute ans richtige Ort geschickt. Hier möchte ich etwas auch für die Gemeindeleitung oder Gemeindeleiter, also ich liebe Gemeindeleitung nicht, das ist unpersönlich, am Schluss ist niemand zuständig. Aber der Gemeindeleiter hat ja Leute, mit denen er zusammenarbeitet und die Verantwortung übernehmen. Und eine der größten und wichtigsten Aufgaben von Leitern ist, zu sehen, welche Begabung ein Mensch hat und für diese Menschen sinnvolle Möglichkeiten zum Dienst in der Gemeinde und im Reich Gottes zu kreieren. Stefan hat man gesehen als jemandem, dem man diesen Platz geben kann. Und das ist schön. Er ist aber nur ein kleiner Lichtstrahl da drin. Denn das, was mit Stefan geschieht, jetzt in einem Anstellungsverhältnis, geschieht genau gleich mit jeder anderen Aufgabe. Und die Herausforderung von Gemeindeleitern ist es zu sehen, was hat Gott mir für Menschen gegeben? Und mit denen zusammen werde ich bauen. Auch dann, wenn er sich vielleicht andere Menschen wünschte. Ging mir auch so. Ich dachte manchmal, ich bei einer Gemeinde zu Besuch, ja, wenn ich solche Leute hätte, wie den Stefan Bieri, also keine Frage, oder? Dann könnte ich auch was machen. Wir sehen hier, Nehemia braucht die Leute, die da sind, und die sind motiviert und gehen mit ihm voran und bauen das Reich Gottes. Die Gemeinde wird durch viele gebaut. Wie hat es Paulus so schön gesagt? Der eine pflanzt, der andere wässert, der andere begießt. Da begießen und wässern ist dasselbe. Und irgendeiner erntet, oder? Und manchmal ernten wir, sagt Paulus auch in diesem Brief, ohne gesät zu haben. Weil vor uns andere gearbeitet haben, die jetzt die Frucht nicht mehr einbringen konnten. Und wir können sie einbringen. Das ist natürlich eine schöne Position, nicht? Wenn wir sagen, ja, ich kann ernten. Aber es könnte auch umgekehrt sein, dass wir die Generation sind, die jetzt pflanzt und begießt und pflanzt und begießt. Und bei diesem Sommer wissen wir wieder, wie wichtig Begießen ist, oder? Ich habe einen Freund, der hat einen größeren Garten. Morgens um 5:45 hat er begossen. 1,5 Stunden lang. Jeden Tag. Wenn wir nur begießen und pflanzen und nicht mehr sehen, dass wir ernten können, ist das viel schwieriger, als wenn wir schon schöne Pflanzen haben und dann können wir ernten aufgrund dessen, was andere gemacht haben. Aber im Gesamtspiel spielt das keine Rolle. Lasst uns tun, was getan werden muss, denn Gott wird Frucht letztlich bringen. Diene da, wo du bist. Die Menschen waren in Jerusalem. Das war die Aufgabe, die erledigt werden musste. Und ich muss hier immer wieder an Wesleys Mutter denken. John Wesleys Mutter hatte, ich weiß nicht genau, was, 19 Kinder oder irgendwie so. Und diese Frau hatte Zeit mit 19 Kindern jeden Tag. Ja, ich weiß, 19 Kinder, nur so schnell. Also, mir hat mal ein Psychologe gesagt, weißt du, das erste Kind erziehst du mühsam, machst alle Fehler, beim zweiten geht es schon viel besser. Das dritte, ja, beim dritten weißt du, wie es funktioniert und vom vierten an erziehen die Kinder die anderen. Das vielleicht war das bei der Frau Wesley auch der Fall. Aber der Punkt war, diese Mutter von John Wesley nahm sich jeden Tag eine Stunde Zeit, um einfach sich zurückzuziehen, um mit Gott zusammen zu sein. Und das hat ihren Sohn maßgebend geprägt und er wurde einer der größten Erweckungsträger der Kirchengeschichte. Einen kleinen Dienst, den eine Mutter tut, über Jahrzehnte hinweg. Ich weiß, wahrscheinlich hat sie die große Frucht gar nicht mehr gesehen, die Wesley eingefahren hat. Aber sie hat gesät und sie hat begossen. Lieber Sonntagsschullehrer, lieber Teenie-Leiter, liebe Jugendmitarbeiter, liebe Seniorenmitarbeiter, Seelsorger, Gebetsdiener, Techniker, Pipapo, alles, jetzt könnt ihr erwähnen. Macht euren Job mit Freude zur Ehre Gottes. Investiert, baut, lasst euch von der Vision packen, die der Heilige Geist auch euch gegeben hat. Und ihr werdet viel Frucht sehen. Wir brauchen einander. Und es ist das Ganze, worauf es ankommt. Liebst du Formel 1? Oh, nicht so. Ich habe einen Freund, der sagt, wenn jemand eine meiner Töchter heiraten will, dann muss er drei Dinge erfüllen. Nummer 1, er muss Christ sein. Nummer 2, er muss italienischen Food mögen. Und Nummer 3, er muss Formel 1 gern haben. Und was wissen wir vom Formel 1? Auch die, die nicht so interessiert sind, oder? Was wisst ihr? Irgendwie Sebastian Vettel, oder? Sicher schon mal gelesen, auch wenn du es nicht lesen willst, irgendwo auf einer Seite. Der hat mit Formel 1 zu tun. Und wir denken an die Piloten, die großen Helden und die, die da immer dann auf den Podesten stehen. Aber weißt du, hast du mal gesehen beim Radwechsel? Hast du mal gezählt, wie viele Leute da sind? Muss mal zählen. Ich habe es mal gezählt. Als sie noch tankten, waren es, glaube ich, 24. Aber das ist noch nicht das Team, bei weitem nicht das Team. Es sind zwischen 100 und 300 Leute, je nach Teamgröße, die nur für dieses eine Ziel arbeiten, dass ihr Fahrer der schnellste ist und WM-Punkte holt. Warum erzähle ich dir das? Wir haben keinen Formel-1-Fahrer. Aber wir haben Jesus Christus, den Herrn der Herren. Und den König der Könige. Und weißt du, er könnte es allein machen. Er könnte es allein machen. Aber er sagt, nein, ich will ein Team. Und das sind wir. Und das bist du, Stefan, mit deiner Muriel. Das seid ihr alle. Wir sind das Team. Und wenn einer am Team die Schraube nicht richtig anzieht, ist das Rennen vorbei. Und wenn der Motor falsch eingestellt ist, dann wird er Letzter. Und wenn der Frontflügel nicht den Winkel hat, den es braucht und was alles kommt, dann leidet das Ziel. So ist es in der Gemeinde. Ich möchte euch Mut machen, zusammen mit euren Leitern, frisch und erfüllt voranzugehen. Denn Jesus will euch brauchen, auch an diesem Ort. Können wir beten zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns immer wieder ermutigst in deinem Wort. Ich danke dir für den Heiligen Geist, der dieses Wort auch immer wieder nimmt und anwendet und das Feuer entzündet, wenn es erloschen ist, oder neu anfacht, wenn es aufgehört hat, so richtig zu brennen. Und ich bete, dass du das auch in diesen Momenten an den Menschen tust, die hier in diesem Gottesdienst sitzen und vielleicht entmutigt oder ausgebrannt oder hoffnungslos vergessen haben, dass du sie brauchen willst in deinem großen Werk. Und währenddem wir einfach vor dem Herrn sind, nur ganz wenige Augenblicke, möchte ich dich fragen, hast du aufgehört zu pflanzen, zu säen? Hast du aufgehört zu begießen? Hast du Menschen aufgegeben, die in deinem Umfeld sind, die bekehren sich sowieso nie? Hast du dich zurückgezogen aus dem Auftrag der Gemeinde? Vielleicht wurdest du enttäuscht, das ist nicht gut. Aber es ist immer noch kein Grund, um aufzugeben. Hast du das Feuer verloren, das Gott mit dir und mit der Gemeinde hier, dass ihr gemeinsam ein gewaltiges Werk vor euch habt? Wenn das so ist, dann bitte ich dich, dass du einfach die Hand auf dein Herz legst, da wo du sitzt, und ich werde jetzt beten. Jesus, du hast uns einen so gewaltigen Auftrag gegeben. Und ich danke dir, dass wir uns auf diesen Auftrag konzentrieren können. Dann wird so vieles unwichtig. Auch so viele persönliche Wünsche und Vorstellungen. Ich danke dir für die Menschen, die jetzt mit offenem Herzen vor dir sind. Und ich bitte, dass du in ihr Leben hinein ganz neu und frisch dieses Feuer gibst. Ganz neu und frisch diese Sicht gibst, dass du mit ihnen dieses Reich Gottes bauen willst, auch diese Gemeinde bauen willst. Ich danke dir, dass du den Leitern in dieser Gemeinde diese Sicht immer wieder erneuerst und immer wieder stärkst und dass es ihnen immer wieder gelingt, Menschen mitzunehmen und anzuzünden mit dieser Sicht deines Reiches und dem Plan, den du ihnen gegeben hast für diese Gemeinde hier. Ich danke dir, dass du erneuerst und erfrischst und segnest. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich weiß nicht genau, wie viel ihr wisst über diesen Werdegang zum Pastoralassistenten oder überhaupt über den Ausbildungsweg innerhalb der SPM, aber heute haben wir ja eine sensationelle Einrichtung, die nennt sich Internet und da gibt es eine Webseite, pfingstmission.ch, und da könnt ihr mal auf Ausbildung klicken, wenn ihr mal herausfinden möchtet, was jetzt so Stefan bereits alles hinter sich gebracht hat. Aber im Prinzip geht es darum, dass wir Menschen in ihrer Berufung erkennen, dass Gemeinden diese Berufung bestätigen und dass die SPM dann diese Berufung auch als eine ganz besondere Dienstfunktion diesen Menschen verleiht. Wir machen das ganz einfach, es ist kein riesiges Prozedere, weil wir ja eigentlich wissen, es ist der Herr, der handelt, auch wenn wir in die Bibel sehen, als Paulus seine großen Missionsreisen begann, war er in einer Gebetsveranstaltung und dann sprach der Heilige Geist und dann beteten sie mit ihm und das war's. Und wir werden auch einfach jetzt mit dir und deiner Frau Muriel beten, als eigentlichen Segnungsakt, weil wir wissen, von uns kommt nichts, aber vom Herrn kommt eigentlich alles. Nur ganz kurz. Wer diesen Weg hin zur Ausbildung zum Pastoralassistenten beschreitet, ist jemand, der schon eine grundlegende theologische Ausbildung hinter sich hat und von der Gemeinde gesehen wird als jemand, der eben so eine Berufung in diesen geistlichen Leitungsdienst auf sich hat, der sich auch schon bestätigt hat, der sichtbar geworden ist, diese Berufung auf seinem Leben. Und dann kann diese Gemeinde so eine Person anmelden in den Ausbildungsweg SPM. Und in diesem Ausbildungsweg gibt es verschiedene Module, über die ich jetzt nicht viel sagen will. So schwierige Dinge wie Exegese und Exegesearbeit und so weiter. Also es ist ein genau festgelegtes Prozedere. Und jetzt ist die Frage, was wollen wir? Wollen wir damit irgendwelche dürren Theoretiker ausbilden, die alles richtig sagen? Nein, das wollen wir nicht. Aber wir wollen, dass Menschen, die wir in SPM bestätigte Dienste stellen, dass wir sicher sind, dass sie das ABC verstanden haben, wie man mit der Bibel umgeht. Das ist das, was wir eigentlich wollen mit dieser Ausbildung, dann bis hin auch zum Pastor. Und da haben viele natürlich nicht mehr so viel zu lernen und andere haben etwas mehr zu lernen. Und parallel dazu kommt immer der Dienst in der Gemeinde. Die SPM kann als Gemeindebewegung nicht jemanden herauspicken und den einsetzen als Pastoralassistenten oder als Pastor. Es ist immer die Gemeinde, die einen bestätigten Dienst anmeldet und sagt, können wir mit dieser Person auch als SPM einen Weg gehen und diese Ausbildung sicherstellen, bis hin dann als zweiter Schritt zur Ordination. Ob jemand als Pastoralassistent in den Weg der Ordination kommt oder nicht, ist wieder eine Frage der Berufung und der Entwicklung und der Bestätigung. Und da spielt die Gemeinde eben wieder eine ganz zentrale Rolle, denn auch hier ist es die Gemeinde, die diesen Anstoß gibt und diese Anmeldung letztlich dann macht. Und was heißt es für dich, Stefan? Das weißt du schon, also du wirst nach deiner Einsetzung zum Pastoralassistent auch Mitglied in der Leiterkonferenz SPM. Die Leiterkonferenz SPM ist ein sehr wichtiges Gremium innerhalb unseres Gemeindeverbandes mit sehr hohen geistlichen Kompetenzen. Und da kommen alle Pastoralassistenten, Pastoralassistentinnen, Pastoren und Missionare hinzu. In diesem Rahmen wirst du dann auch ein Dienstversprechen ablegen, das du übrigens heute schon mitbekommst mit der Urkunde. Und damit geschieht auf dieser nationalen Ebene, was ich vorher von der Gemeinde gesagt habe. Auch wir können auf der Ebene des Gemeindeverbandes nur dann das Reich Gottes bauen, wenn alle mithelfen. Es gibt sehr gute Leiter, liest das Buch über die Bewegung, da seht ihr Leiter, die haben wahnsinnig viel bewegt, andere, die haben etwas weniger bewegt an der Spitze der SPM, aber entscheidend war immer, dass die Menschen miteinander in gegenseitiger Achtung, in gegenseitiger Wertschätzung und in der Ergänzung der Dienste auch die Bewegung als Bewegung in der Schweiz und in der Mission vorangebracht haben. Und dann noch ein letztes. Es geht hier nicht um einen Job. Du hast es schon am Anfang gesagt, Lukas, ich schätze das sehr, dass du das gleich zu Beginn betont hast. Es geht nicht um eine Jobbestätigung, es geht nicht um irgendwelche Positionen, die jetzt hier vergeben werden, sondern es geht eigentlich um die Anerkennung dessen, was der Herr selbst auch in das Leben von Stefan und von Muriel gelegt hat.